Hinternhof, der queere Podcast.
Hier wird es offen ausgesprochen. Und es ist wieder soweit. Endlich und seit langem haben wir wieder ein Hinternview, aber ein ganz besonderes Hinternview, weil das ist das erste seit, ich weiß nicht, ob seit einem Jahr, seit zwei Jahren, wo wir jemanden live wieder körperkontaktmäßig berühren konnten und Hallo sagen konnten. Wir haben uns hier jemanden geholt, und zwar ist es der liebe Christian.
Hallo.
Der Christian ist für uns die ganz besondere Person, weil der Christian arbeitet bei der AIDS-Hilfe. Und wir hatten ja vor einiger Zeit eine Folge gemacht, wo es um sexuell übertragbare Krankheiten beziehungsweise um die PrEP ging. Und das war ein bisschen...
Wir sagen mal so, wir haben da ein bisschen in die Hose gegriffen und wollen da heute alles nochmal richtig stellen. Und deswegen haben wir uns dich eingeladen als Fachmann, der wirklich Ahnung davon hat, was er erzählt. Und nicht so wie wir, die damals einfach was im Internet gelesen haben und das einfach mal so wiedergegeben haben. Deswegen sind wir heute zu euch gekommen, in die AIDS-Hilfe, zu dir. Und Toni, du hast dich gleich so wohl gefühlt, dass du dir die Schuhe ausgezogen hast.
Genau. Aber natürlich, lieber Christian, wir dürfen es nicht vergessen. Wir wollen natürlich auch wissen, wie ist dein Hinternstübchen so verpackt? Was trägst denn du für eine Unterhose?
Hätte ich das gewusst, hätte ich mir natürlich was Spektakuläres vorbereitet. Sehr, sehr langweilig. 100% Baumwolle-Boxer.
Oh, sehr schön. Aber es fühlt sich gut auf der Haut an.
Was hast du für eine Unterhose an, Chris?
Ich trage heute eine graue Levi's Boxershorts.
Und ich trage eine No-Name-Boxershort von H&M.
Ach, alle sind heute gut eingepackt.
Eine solide, schöne Runde.
Und jetzt haben wir ja schon ein bisschen was über dich gesagt, Christian, aber vielleicht hast du ja noch so 2, 3 Sätze, die du über dich sagen kannst. Wie lange machst du das hier schon bei der AIDS-Hilfe?
Okay, also erstmal herzlichen Dank für die Einladung. Also wir haben uns natürlich sehr gefreut über die Anfrage. Ich selber bin mittlerweile seit 15 Jahren in der AIDS-Hilfe und bin von Anfang an eigentlich immer für den Bereich Beratung und Begleitung zuständig gewesen. Und das ist auch so ein Herzensthema. Und deswegen freue ich mich auch, so mit so viel Lorbeeren eingeladen worden zu sein als Fachmann. Das streichelt meine Seele.
Bist du ja auch.
Wir sind eigentlich eher geehrt, dass ihr so viel Zeit für uns gefunden habt und wie wir auch schon empfangen wurden. Also es war sehr familiär, sehr schön.
Du hast dich
schön.
Ja gleich wohlgefühlt.
Ich habe mich wirklich gleich wohlgefühlt.
Du bist reingekommen und hast die Schuhe ausgezogen.
Das ist aber ein Effekt, der oft ist, weil wir auch natürlich gleich schon ins Thema einsteigen können. Es ist natürlich so spannend, dass die Leute sich wohlfühlen sollen bei uns.
Ja.
Sexualität soll Spaß machen und deswegen ist auch dieser Bereich, wenn es zum Test kommt, soll es eine eher wohnliche Atmosphäre haben, dass die Menschen sich ankommen können, niederlassen können und wir gut ins Gespräch kommen. Ja. So wie wir drei jetzt.
Ja, eben. Deswegen, also du hast eigentlich das gemacht, was man machen sollte, wenn man hierher kommt. Sich wohlfühlen.
Genau.
Und wir wollen ja heute über die STIs oder auch sexuell übertragbare Infektionen sprechen. Was ist vielleicht mal grob anzufangen, was ist das eigentlich, was heißt das?
Also der Name verrät ja schon sehr viel. Also das ist eine Infektionsbandbreite, die man sich natürlich hauptsächlich beim sexuellen Kontakt erwerben kann, wo wir selber als klare Überschriften unterschiedliche Infektionskrankheiten aufführen können. Klassiker bei uns sind einfach Chlamydien, Syphilis, Gonorrhoe, HIV als solches und teilweise auch Hepatitiden. Ne? Aber dazu vielleicht noch im Speziellen, weil nicht jede Übertragung ist automatisch eine sexübertragbare Infektion, sondern man kann sie auch teilweise auf einem anderen Weg erwerben.
Okay. Und genau, du hast es ja jetzt gerade schon angebracht, dieses STI, jetzt sagt man sexuell übertragbare Krankheiten, wofür steht denn jetzt genau das Wort STI oder was ist
Sexual das? Transmitted Infections.
Das ist sozusagen der englische.
Genau. Und wir, das ist ja gerade das Schöne, dass ihr euch so gut ergänzt. In der frühen Vergangenheit war immer noch das Wort Krankheit oben drüber gewesen. Man hat es aber ein Stück weit erweitert und deswegen sind alle Infektionen, deswegen hat man sich auch dieses STI, also Infektionen, sexübertragbare Infektionen geeinigt. Dass man das Wort Krankheit, weil das ist eine Folge von dem Infektionsprozess, ein Stück weit rausgenommen hat, weil es gibt auch durchaus Menschen, die mit einer sexübertragbaren Infektion infiziert sind, ohne dass sie das merken und ohne dass sie klassisch Krankheitssymptome haben.
Hm. Du hast ja jetzt schon einige auch angesprochen, wenn wir jetzt zum Beispiel mal mit, ich glaube, jeder verbindet damit als allererstes erstmal HIV. Wie wird denn HIV übertragen? Weil man weiß ja, es geht nicht so einfach, aber es kann ja doch passieren. Wie sind so da die Übertragungswege?
Genau, also wir sagen, es geht zum Glück nicht so einfach, denn im sexuellen Bereich ist es sehr eingeschränkt auf den direkten Kontakt zwischen Schleimhäuten. Das heißt, wenn im Prinzip aktiver oder passiver Analverkehr durchgeführt wird, ist es eine Übertragungswahrscheinlichkeit. Vaginalverkehr ist eine Übertragungswahrscheinlichkeit und das sind die beiden Punkte, wie bei der Sexualität eigentlich ran. Ganz selten werden noch Fälle dokumentiert, wo es bei Kontakt zwischen Mund und Schwanz auch zu einer Übertragung kommen kann, aber nur dann, wenn wirklich Sperma im Spiel ist und auch dann, wenn es eher die härtere Gangart gewesen ist. Das heißt, ganz kleine Punkte sind da noch dabei, dass so eine Gefahr bei Oralverkehr dabei ist, aber wir selber als EZ-Hilfen sagen, dass es ein sehr, sehr kleines Restrisiko bleibt.
Und bei den anderen beiden kann man da sagen, das ist wahrscheinlicher als das andere oder ist das ungefähr gleich, jetzt anal als auch vaginal?
Das ist natürlich nochmal ganz anders noch mit zu betrachten mit einem einzelnen Fakt, sondern wir fragen hier immer ganz unverblümt, wer steckt was wann wo rein. Mhm. Und es kommt immer auf die Variante aus, aktiv oder passiv, vielleicht für die geneigte Zuhörerinnen und Zuhörer. Wenn ich aktiv meinen Penis reinstecke, ist mein Risiko geringfügig kleiner, als wenn ich aufnehmend bin, weil einfach Flüssigkeit länger in meinem Körper verweilen kann. Also ich heiße, wenn man in Arsch abspritzt, dann ist es klassisch so, dass Sperma länger dabei ist. Mhm. Und da ist es auch so, dass wir gucken müssen, wenn die passive Person bei uns sitzt, hat sie ein leichtes Erhöhtes. Vaginalverkehr ist ähnliches Prozedere, weil eben auch da in Frau Sperma für einen längeren Zeitraum im Körper sein kann. Grundsätzlich weiß man aber, Analverkehr ist der höchste Übertragungsweg, aufnehmender Analverkehr, andere Muskelkonstruktion, das heißt Vaginalverkehr ist ein Geburtskanal, das ist sehr dehnfähig etc. Beim Analverkehr sei zwei kontrahierende Muskeln, wo auch ein Stück weit enge Nähe und auch dadurch Kleinstverletzungen und Ähnliches dazu kommen kann.
Okay, und was wären jetzt so Symptome, die so als erstes auftreten würden, wenn ich mich sozusagen angesteckt hätte, wenn jetzt so...
Ach, das ist die Klassikerfrage der anrufenden, ratsuchenden Person am Telefon und wir müssen leider da immer drauf antworten, es gibt nicht die klassischen Symptome. Das heißt, sie sind ähnlich, also man liest im Internet oft grippeähnliche Symptome, da weiß man auch nie genau, welche Art von viralen oder bakteriellen Infekt man da sich zugezogen hat und bei HIV ist es auch so, unser Körper reagiert auf eindringende Viren. So, und unser Körper hat keine direkte Antwort, also gibt es eine Antwort, die er geben kann, ist ein hohes Fieber. Also ein hohes Fieber kann nach ungefähr 14 Tagen nach einer vermuteten Infektion ein erstes Anzeichen sein, muss aber nicht sein. Es gibt durchaus auch komplett symptomfreie Verläufe, das heißt Menschen haben gar keine Ahnung davon, dass sie den Virus sich erworben haben und sie haben gar keine Anzeichen.
Okay, und dann wäre das Erste, was ich machen müsste, weil ich sage jetzt mal so, ich bin ja jemand, Grippe, okay, kuriere ich schon selber ein bisschen aus oder vielleicht gehe ich mal zum Arzt. Was wäre jetzt aber die erste Maßnahme, wenn ich denke, ich hatte jetzt einen Geschlechtsverkehr und jetzt habe ich die Angst, es könnte doch tatsächlich so sein, dass ich mich mit dem HIV angesteckt habe?
Also grundsätzlich sagen wir immer, das Erste ist, wenn du an dem Punkt bist, dass du drüber nachdenkst, ist schon viel geholfen. Das heißt, eine gesunde Selbstreflexion ist der Schlüssel zum Erfolg. Das heißt, wir sind ja nicht mit der Stirnlampe beim Sex dabei und können dann sagen, okay, das war kritisch, lass dich mal testen, sondern wir sagen einfach, wenn du vermutest, zum Beispiel, es gab einen Kondomriss oder es war eine geile Nacht gewesen und es war kein Kondom im Spiel gewesen, dann soll Mensch immer wissen, dass wir da nicht mit dem Zeigefinger sagen oder irgendeine Moralpredigt, sondern wir sagen, Open Doors, kommt her, lasst euch testen. Es macht nach einer gewissen Inkubationszeit erst Sinn. Das heißt, Labortest nach 6 Wochen, bei uns mit unserem Point-of-Care-Tests nach 12 Wochen. Aber wenn ich die Vermutung habe und wenn ich auch noch sage, erstaunlicherweise wirklich 14, 15 Tage habe ich danach auf einmal hohes Fieber, dann kann ich auch kommen, weil unser Körper zeigt uns schon etwas und wir könnten zumindest auch schon mal mit den Symptomen einfach abchecken, was da los ist, ne? Habe ich nichts und ich hatte einen Kondomriss als Beispiel, dann 12 Wochen später zur EZ-Hilfe oder 6 Wochen Hausarzt, Hausärztin oder Gesundheitsamt.
Okay, und was mache ich, sage ich mal, wenn ich jetzt so ein Mensch bin, der sich schämt, dann vielleicht Angst hat, okay, der Arzt zeigt da mit dem Finger auf mich oder wenn er bei euch jetzt zum Beispiel noch nicht war, diese Person, oh nee, die, was sagen die, was denken die da über mich, was kann man da machen, wenn man sich schämt davor? Mhm.
Ja, das ist natürlich auch eine hohe Bürde, weil wir diese Menschen schwerer erreichen, weil wir denen ja, die erreichen wir auch nicht im guten Zuspruch und sagen, wie kriegen wir es denn hin? Wir versuchen es, so banal es klingt, über euch zum Beispiel, über Öffentlichkeitsarbeit. Wir versuchen uns einfach auch so darzustellen, dass wir genau das nicht sind. Wir sind nicht moralisierend. Wir versuchen, die komplette Situation einfach ganz nüchtern zu betrachten und schauen, dass wir die Menschen eher darin bestärken, dass sie zu uns gekommen sind. Bei uns fällt immer der Satz während der Beratung, dass wir stolz auf die Menschen sind, dass sie erstmal da sind, weil das ist heutzutage der wichtigste Schritt, weil das bedeutet, ich kann wieder eine Hoheit über meine eigenen begangenen Dinge wiedergewinnen. Das heißt, ich kann wieder in die Aktion treten, ich kann dann auch neue Sachen angehen und das hilft Menschen. Ja. Trotzdem müssen sie über uns erfahren, zum Beispiel über euren Podcast, zum Beispiel über unsere Internetangebote, über unsere sozialen Kanäle und müssen dann einfach sehen, okay, sitzen hier ganz normale Menschen, die selber auch Sex haben und die selber auch ein Leben haben und auch nicht immer alles richtig machen.
Das muss man ja dazu sagen, du sitzt jetzt hier nicht im weißen Kittel uns gegenüber, sondern wenn man die auf
das
der Straße...
Du nicht verraten.
Ach so, okay, also ich nehme das zurück. Also hier sitzt jetzt mir Dr. McDreamy gegenüber. Nein, aber es ist ja jetzt hier keine Arztpraxis-Atmosphäre, sondern es ist ja wirklich Wohlfühl-Wohnzimmer-Atmosphäre. Genau. Also es ist jetzt nicht steril oder so, man wird freundlich begrüßt an der Tür und deswegen, ich kann gerne mal auf deine Schulsituation zurückkommen. Also man
alles in allem wirklich sehr schön. Und wenn ich jetzt gerade so, ich meine, das Thema ist ja sehr aktuell, es ist ja sehr bekannt, auch gerade eben in der Szene, macht man sich auch sehr viel Gedanken darüber. Da geht es jetzt gerade auch so um die Prophylaxe. Es gibt ja die Möglichkeit, einmal mit Kondom zu verhüten und dann mit der PrEP. Und die PrEP ist ja auch so mit und das Steckenpferd von uns, wo wir uns bei der Folge, die wir hatten, uns sehr vage gehalten haben und alles sehr aus dem Internet herausgegriffen haben. Jetzt klär uns mal auf, was ist denn überhaupt die PrEP?
Also die PrEP ist, so wie du es gesagt hast, ist eine Präexpositionsprophylaxe. Das heißt, in dem Namen ist es lateinisch ein bisschen durcheinander. Das ist nämlich eine Vor-Danach-Prophylaxe. Das heißt, ich nehme eine Tablette, damit ein Ereignis nicht eintritt. Das heißt, es wird ein ähnliches Medikament wie bei der HIV-Therapie eingenommen, was bestimmte Schlüsselanreize im Körper blockiert. Das heißt, das Virus kann von dem Körper nicht aufgenommen werden. Funktioniert in der Praxis extrem gut, ne? Hat einfach auch damit zu tun, dass Menschen natürlich compliant sein müssen. Also sie müssen es regelmäßig einnehmen und mit einer ärztlichen und Arztpraxisnähe Kontrolle, wo einfach im Prinzip immer wieder auch geschaut wird, ob es nach wie vor so ist und auch bestimmte andere Parameter, als Beispiel Nierenwerte, müssen überprüft werden. Aber wenn man gut eingestellt ist und das auch gut verträgt, dann ist es eine Geschichte, die mich sehr erfolgreich und was man auch in den aktuellen Zahlen sieht, vor HIV schützt.
Okay. Und wenn ich das jetzt, sag ich mal, PrEP nehmen möchte, wo bekomme ich es her? Kann ich einfach in die Apotheke gehen oder kann ich das meinen Hausarzt fragen oder wo gibt's das?
Ich versuche da eine Antwort zu geben, die zwei verschiedene Angehensweise hat. In Dresden und Umgebung und in Sachsen ist es aktuell leider so, dass es nur bei HIV-Spezialisten funktioniert. Das heißt, ich gehe dorthin und bekomme das. Aktuell nochmal zusätzlich in der Schwierigkeit, dass die PrEP-Termine gerade nicht frei sind, weil Praxen nicht hinterherkommen. Das heißt, aktuell sich neu als PrEP-Patient anzumelden, ist ein großes Unterfangen, ein großes, schwieriges Unterfangen. Hausarzt ist natürlich so unsere super Karte, wo wir gerne hinwollen. Das heißt, auch vielleicht hört es eine Ärztin oder ein Arzt. Es gibt durchaus Weiterbildungsmöglichkeiten, die unterstützend von der deutschen EZ-Hilfe angeboten werden, wo Ärztin und Arzt in der Hospitation und Weiterbildung von 6 Lehrgängen auch selber die Möglichkeit erwerben, eine PrEP-Vergabestelle zu werden. Mhm. Das heißt, wir wünschen uns das sehr, damit wir diesen Zugang auch für Leute natürlich so niedrigschwellig wie möglich machen, dass Leute, die PrEP nehmen wollen, warum auch immer, auch die PrEP nehmen können. Aktuell ist es so, die Leute wollen, aber sie kommen nirgendwo in die Praxen rein.
Also die Nachfrage ist größer als das Angebot.
So würde ich es formulieren, ja.
Und mit regelmäßiger Einnahme, wie muss ich mir das vorstellen? Wie oft muss ich das täglich, einnehmen? Täglich. Zu einem bestimmten Zeitpunkt oder kann ich sagen, ich nehme es mal früh, mal abends, wie funktioniert das da?
Es wäre, also ich sag mal so vom Einnahmeschemata, das klärt natürlich alles der Arzt. Wir sind keine Ärzte und keine Ärzte jetzt hier. Grundsätzlich ist die Regelmäßigkeit immer dann gegeben, wenn man es in einem gleichen Zeitschema einnimmt. Also das heißt, frühs einnehmen, dann ist das okay. Es gibt teilweise, das finde ich, das gehört zur Wahrheit auch hinzu, es gibt auch die sogenannte PrEP on Demand. Das heißt, Menschen können andersbezogen die PrEP einnehmen, die ist aber in Deutschland nicht zugelassen. In anderen europäischen Ländern ist es so, ich sag mal so, ich will am Wochenende nach Berlin fahren, ficken, dann nehme ich 3 Tage vorher ein und 2 Tage danach. Mhm. Wunderbar, funktioniert auch, sagt aber der deutsche Gesetzgeber, das ist hier nicht zugelassen.
Okay. Und könnte das irgendwie sich noch dahingehend entwickeln?
Oder? Die Studien weisen darauf hin, dass es in die Richtung kommen könnte. Aktuell ist aber die Diskussion eher zu schauen, dass wir diese PrEP weiterhin in der Regelversorgung halten. Aktuell gibt es da Herausforderungen, dass die Krankenkassen mit den Ärztinnen und Ärzten in der Aushandlung sind, wer die Beratungshilfe bezahlt und so weiter. Bis Jahresende ist wieder alles gesichert, aber es sollte zum letzten Jahr auslaufen. Mhm. Und dann hätten wir ein großes Thema gehabt, dass eine große Menge von Menschen, die PrEP-User sind, keine normale Versorgung, wie sie es vorher kannten, weiter hatten.
Das heißt, die Krankenkasse zahlt das Medikament oder muss ich das selbst zahlen?
Ah, okay. Genau, also es gibt einen keinen Katalog, da werde ich immer berichtigt. Ich kenne ihn noch so, dass er für bestimmte Zielgruppen, also Männer, die Sex mit Männern haben, Sexarbeiterinnen und transidente Personen vorgegeben war. Mir wurde aber immer wieder gesagt, dass das nicht ganz stimmt, dass es eigentlich für alle offen ist, aber alle bedeutet halt, dass die noch schwierigeren Zugang haben. Also auch als weibliche Person in einer diskutanten Paarbeziehung, also Partner ist positiv, ich bin negativ, ist das auch möglich. Aber wir kämpfen als AIDS-Hilfe dafür, dass PrEP niedrigschwellig bleibt und dass sie allen zugänglich ist. Wenn ich als 25-jährige Frau sage, ich möchte PrEP nehmen, dann soll ich PrEP kriegen. Das ist unsere Haltung.
Ich kenne das jetzt bloß von mir. Ich schaue immer Nebenwirkungen. Was für Nebenwirkungen könnte ein Medikament bei mir auslösen? Gibt es da irgendwelche starken oder häufig auftretenden Nebenwirkungen, wo ich mir vielleicht wirklich auch Gedanken drüber machen müsste, bevor ich die PrEP nehme? Oder wie ist es bei dem Medikament?
Es ist natürlich so, dass die Medikation nicht ohne Risiko in dem Sinne ist. Es gibt es nicht, es ist ein chemisches Produkt, es wirkt auf dem Körper. Was als eine Sache, die beobachtet werden muss, bedacht werden muss, das ist einfach die Nierenfunktion. Das heißt, es gibt alle 3 Monate zu der Einnahme, wenn man das neue Rezept beim Behandler abholt, auch immer noch eine Blutprobe. Erstmal auf andere STIs wird gecheckt und eben auch der Nierenwert, weil es durchaus auch eine ganz kleine Prozentanzahl von Menschen hat, bei denen die Niere da nicht so funktioniert, wie sie soll. Deswegen wird das mit überprüft. Manche Menschen sagen, sie kriegen Durchfall davon, weil sie Magenbeschwerden haben oder ähnliches. Das muss dann natürlich immer individuell mit dem Arzt oder der Ärztin geklärt werden. Deswegen gibt es auch dieses engmaschige Beratungsnetz. Alle 3 Monate muss man auch dahin gehen.
Es gibt ja auch noch die PEP.
Ja.
Was ist denn jetzt da der Unterschied zur PrEP, außer der Name?
Na, der Name verrät schon ganz viel, weil das eine ist ja eben die Sache, dass ich sie davor einnehme, damit ich sie mir nicht anstecke, und die andere ist, ich nehme sie danach ein, wenn ich zum Beispiel einen Kondomriss hatte oder wenn ich Sex mit einer wissentlich nicht therapieeinnehmenden HIV-positiven Person habe, dann kann ich zu einem Arzt oder Notaufnahme gehen und kann mir die PrEP verschreiben lassen. Das sollte spätestens 48 Stunden nach Sexualkontakt passieren sein, weil damit wird auch in meinem Körper noch nachträglich, ich sage immer, so ein paar Türen zugemacht, wo das Virus andocken könnte, und das funktioniert auch sehr gut. Das Problem ist aber, man weiß nie, ob die Person sich angesteckt hatte beim Sex und es dadurch verhindert wurde oder nicht, aber es ist ein probates Mittel. Das gibt es einmal eben im privaten Bereich, also eine private sexuelle Exposition, aber es wird auch ganz oft in Krankenhäusern vorgehalten, wenn pflegerisches Personal in der sogenannten beruflichen PEP, also dass die Leute, wenn sie sich Nadelstichverletzung oder Schnitt beim Chirurgen oder keine Ahnung, irgendwie solche Dinge, dass da eben auch ein Mittel da ist, wo Arzt, Ärztin und auch pflegerisches Personal sich dadurch nochmal schützen können.
Du hattest ja die Erfahrung schon mal gemacht.
Ja, ich musste schon mal die PEP nehmen, genau. Und ich hatte zum Beispiel auch einen Kondomriss mit einer positiven Person, und die Person wusste jetzt nicht genau, wie hoch ihre Viruslast ist, also ob sie halt noch ansteckend ist. Und daraufhin war es dann halt so, dass sie gesagt hat, mein letzter Wert war über dem Wert, deswegen musste ich das Medikament nehmen. Ja. Und bei mir sind halt Nebenwirkungen wie Schwindel, Übelkeit, das ist alles aufgetreten.
Ich sag mal so, wir vergessen bei der Sache oder bei der Betrachtung immer so ein bisschen, es ist natürlich auch eine extreme psychische Belastung, ne? Also ich meine, du warst da Teil eines Unfalls in Anführungszeichen, der ja auch einen gewissen Schockzustand im Körper aussitzt. Und das zweite ist, man isst dann weniger, man ist dann unregelmäßiger, man ist aufgeregter und dann ballert man sich erstmal eine hohe Chemie-Konzentration als Tablette in den Magen. So leerer Magen, nichts drinne, Chemie obendrauf, da reicht auch eine Aspirin, um eine Übelkeit rauszudrücken. Und das sind einfach Dinge, die man zusammen betrachten muss und deswegen die Sachen sind bekannt, das Medikament ist nicht höher dosiert oder so, okay. Aber Schocksituation, völlig neue Situation und dann diese Medikation, die ja reingenommen ist. Ich meine, auch jeder Mensch, der HIV-positiv ist und mit der Therapie anfängt, braucht eine Weile, bis er im Prinzip eingestellt ist. Mhm. Also ein Arzt oder eine Ärztin würde nicht 3 Tage danach sagen, weil er Bauchweh hat, wir wechseln die Therapie, sondern es braucht zum Anfang erstmal der Körper, der Wirkspiegel wird aufgebaut. Bisschen zu vergleichen wie eine Antibiotikatherapie. Die ersten 3 Tabletten sind echt zäh. Ja. Und dann merkt man so die restliche Zeit, naja, es ist zwar blöd, aber der Körper ist dran gewöhnt. Ne? So.
Wie läuft denn die Therapie von HIV ab?
Individuell, haha.
Ja klar, der Körper ist bei jedem anders, ja.
Genau, also es gibt wirklich, das ist so ein kleines bisschen auch immer der Kritikpunkt an allen pharmazeutischen Produkten. Es gibt halt immer so diesen Standardmenschen, 1,80 groß, 80 Kilo. Das heißt, wenn ich weniger wiege, ist es vielleicht ein bisschen höher dosiert. Wenn ich mehr wiege, dann ist es vielleicht ein bisschen zu niedrig dosiert, in dem Sinne, dass ich dann halt einfach mehr oder weniger merke. Das heißt, grundsätzlich ist es so, Der Königsweg ist Single Tablet Regime, das heißt eine Tablette am Tag bis zu meinem Lebensende muss ich einplanen, aber ich habe eine chronisch gut kontrollierbare Infektionskrankheit. Mhm. Punkt.
Ja.
Was jetzt gerade geforscht wird, wo wir als EZ-Hilfe natürlich auch wieder die Ohren spitzen, das ist Depotspritzen. Ne? Mhm. Also das heißt, dass Menschen auch nur noch in Anführungszeichen einmal im Monat eine Infusion bekommen, wo es halt im Prinzip intramuskulär gespritzt wird und dann ist der Wirkstoff die gesamte Zeit drin. Es wird auch schon an längeren Zeiträumen, aber das ist das, was es gerade gibt, geprobt. Das heißt, auch da wieder eine Verbesserung in der Compliance. Ich muss nicht mehr dran denken, ich habe es da. Gibt Herausforderungen, gibt kritische Diskussionen, kann man gut googeln, wenn man da Interesse dran hat. Aber die Sachen, also es ist permanent Bewegung drin.
Es entwickelt sich.
Es entwickelt sich, ja.
Aber es gibt ja auch nicht nur, du hattest es ja vorhin schon gesagt, HIV. Ich meine,
das ist so der Hauptpunkt.
Genau, würde ich mir würde als zweites so noch Syphilis einfallen, hast du ja auch gesagt. Ja. Wie sieht's da aus? Wie lässt sich das übertragen?
Ich würde eine ganz kurze Sache, weil das ganz spannend wird, wenn ich das darf.
Natürlich.
Wir haben bei den beiden Sachen einfach noch geschaut, dass es einmal eben das Kondom gibt und das andere die PrEP. Was aber nie vergessen werden kann, ist, weswegen EZ-Hilfe ja auch sich stark macht fürs Testen, das sind Menschen, die unter Therapie sind. Das ist nämlich das, was du mit einem Nebensatz gesagt hast. Wenn die Therapie gut funktioniert und die Menschen unter der Nachweisgrenze sind, sind sie nicht mehr ansteckend. Mhm. Das heißt, an der Stelle ist es ein wichtiger Baustein auch für die Prävention, einfach zu sagen, positiver Mensch, der regelmäßig seine Tablette nimmt, sorgt auch für einen Rückgang von Neuinfektionen, weil er niemanden anstecken kann. Das sollte man immer auch mal ein bisschen feiern.
Das stimmt, das ist sehr wichtig, das auch zu sagen.
Und das muss, glaube ich, auch insgesamt noch in der Gesellschaft mehr verankert werden.
Genau.
Ich sage mal so, in vielen Bereichen kriegt es eine Normalität, die ihr aber auch auf die Füße fällt, weil natürlich viele Menschen auch sagen, ihr verharmlost das und die nachwachsende Generation nimmt das nicht mehr so ernst. Wir als EZ-Hilfe halten da viel auf unseren breiten Schultern aus, aber manchmal tut es immer noch weh, weil wir ja trotzdem immer ein normales Bild von Sexualität einfach auch vermitteln wollen. Und es gibt Menschen, da gibt es einen Kontakt in der Situation, wo vielleicht irgendein anderes Gefühl stärker gewesen ist und die infizieren sich mit HIV und andere Menschen haben kondomlosen Sex ihr ganzes Leben lang
passiert
nichts. Ja. Und die zeigen dann mit den Fingern. Und wir haben oft Leute hier sitzen, die ihr Positivergebnis bekommen, die sagen, Gott, ich muss erstmal selber einen Wechsel von mir selber vornehmen, weil ich habe vorher immer über die gesprochen und jetzt bin ich Teil davon und muss dann halt auch bestimmte Sachen, die ich gesagt habe, überdenken.
Ja, klar, das macht dann mit einem auch was. Ist ja trotzdem erstmal eine Nachricht, die man verkraften muss, dann so.
Also es ist die Grundfrage, die wir hier immer wieder erleben, sind 2 verschiedene. Es ist einmal die monetäre Absicherung, die Leute fragen, kann ich weiter arbeiten gehen? Und die zweite Sache ist, wenn sie in Partnerschaften oder nicht in Partnerschaften sind, ist immer, wie kann ich das zukünftig in mein Sexualleben einbauen? Das ist einfach die Sache. Wann sage ich es? Wem sage ich es? Wie reagieren die Menschen? Das sind die 2 Grundfragen, die wir hier immer durchgehen, weil sie die Leute bewegen, weil sie nämlich genau sagen, was hätte ich denn vorher geantwortet, wenn mich jemand fragt, ob ich mit einer HIV-positiven Person ins Bett gehe? Meistens sagen noch nonchalant, und ich weiß es nicht. Das ist immer noch das Schönste. Aber wenn man mehr miteinander redet, sagen sie wahrscheinlich eher nicht.
Ja,
so, das ist natürlich, das schwebt oben drüber. Und das ist in der MSM-Welt, in der schwulen Welt genau das Gleiche wie in der Hetero-Welt. Also das ist immer die ähnlichen Antworten.
Krass.
Also, das ist, wie gesagt, das ist ein echt mega spannendes Thema, aber wir wollen
Wir können noch ganz viel weiterreden. Aber wir wollen ja die anderen STIs nicht aus den Acht lassen. Ja. Syphilis, hatte ich ja schon gesagt, wäre so mein zweiter Gedanke, wenn ich an die STIs denke. Ist das, sage ich jetzt mal, einfacher übertragbar als HIV?
Ja. Also ich sag immer, Syphilis ist immer eine Schmierinfektion. Also ein Kondom ist ein guter Schutz, ne, aber kein hundertprozentiger. Das heißt, wenn viel gespielt und viel Flüssigkeit, dann kann man sich das relativ einfach erwerben. Das heißt, man hat da immer irgendwo eine Stelle bei der tragenden Person, wo natürlich die Flüssigkeit rauskommt. Das kann einmal über einen Harnwegskanal sein. Es kann aber auch eine Wunde durch einen Syphilis sein, worüber einfach infektiöse Flüssigkeit austritt. Ja. Und wenn ich die an meinen Körper bringe, auf eine Schleimhaut, dann kann dort sich auch eine, ich sag mal, ulzerierende Wunde als Eintrittspforte eben ergeben und dann habe ich mir den Syphilis angebracht.
Und wie macht sich der bemerkbar?
Ich sag immer so, ich habe hier so meinen Spickzettel auf meinem Knie liegen.
Jetzt hast du es ja doch verraten.
Doch, weil ich finde, das gehört auch ein Stück weit zu der Ehrlichkeit dazu, dass wir natürlich viel darüber beraten, aber manchmal auch durcheinander kommen und das ist dann schon nicht so förderlich. Deswegen legen wir den uns alle immer nebenbei, damit wir den da haben. Der Syphilis macht sich durch diese ulzerierende Wunde. Wenn ich am Schwanz zum Beispiel Sex hatte und mir den da erworben habe, dann habe ich da eine kleine Wunde, die sieht aus wie ein Vulkan, ne, und die ist ganz komisch und die kratzt ein bisschen, die tut auch ein bisschen weh. Oder ich habe in der Harnröhre, dann habe ich so ein kleines bisschen einen Ausfluss in einer milchigen Art, was auch brennen kann, was auch unangenehm ist. Und spätestens dann sollte ich mich mal in professionelle Hände begeben.
Dann geht man am besten zum Arzt oder zur Ärztin. Und zu euch kann man auch kommen, um sich das testen zu lassen oder? Ja.
Also bei uns ist es möglich, dass wir es testen. Wir würden aber an der Stelle immer dafür werben, dass die Leute, wenn sie wirklich sagen, egal ob Syphilis, Gonorrhoe, wenn sie sagen, ich habe Schmerzen und Brennen beim Pinkeln, dann nicht erst hier anrufen und irgendwie Zeit ins Land ziehen lassen, bis wir hier einen Termin haben, bis wir hier waren, allen drum und dran, sondern sofort. Kann auch erstmal Hausärztin, Hausarzt draufschauen. Die haben meistens auch so Schnelltests dort, wo man über den Urin hält man rein, sagt die Entzündung, da wird behandelt alles mit Antibiotika. Also es kriegt auch Hausärzte ohne Probleme hin. Was wir immer sagen ist, wenn sie hier sind, wir testen hauptsächlich symptomfreie Personen. Also die sagen, wir würden das gerne mal checken lassen, neue Beziehung oder keine Ahnung, gutes Sexualleben und einfach mal überprüfen lassen. Ist kein Problem, können wir hier gerne machen.
Und wie sieht dann die Behandlung aus? Also wie wird dann Syphilis behandelt?
Auch mit Antibiotika an der Stelle. Und da gibt es so Standardmedikation, wo wir den Namen jetzt nicht sagen, aber das ist einfach ein Breitbandantibiotika, was da eingesetzt wird.
Also weil es eine bakterielle Infektion ist mit Antibiotika.
Und dann bleibt da auch nichts irgendwie zurück, außer jetzt die Erinnerung an das Syphilis?
Es bleibt etwas zurück. Ne? Das hat was damit zu tun, dass die Menschen, die schon mal eine Syphilis hatten, dürfen dann nicht mehr zu uns kommen zum Test. Aber nicht, weil wir sie nicht mögen, sondern weil sie einfach eine sogenannte Seronarbe behalten davon. Das heißt, der Körper hat sich einmal damit auseinandergesetzt und hat die Antikörper für eine Syphilis ausgebildet. Die würden unsere Schnelltests hier immer als Syphilis erkennen, ohne dass es eine aktuelle, neu erworbene ist. Das heißt, diese Information bleibt einfach im Körper.
Aber das würde dann nicht bedeuten, dass ich dann immun bin gegen Syphilis?
Nein, das ist
dann wirklich nur von der Narbe oder von...
Genau, also diese Information ist einfach da und ich müsste dann einfach mit einem sogenannten PCR-Verfahren das nächste Mal mich testen lassen, wo direkt nach dem Erreger gesucht wird. Damit würde ich das dann rauskriegen. Ja. Wichtig ist bei einer Syphilis, die tut zum Anfang ein bisschen weh, die geht aber auch von alleine wieder weg. Also nicht immer, aber sehr, sehr oft. Und dann sagen gerade Männer, das stärkere Geschlecht, dann so ist ja alles wieder
erledigt,
gut. Dann kommen kleine Knubbelchen. So, das ist so Stadium 2. Da würde ich dann schon langsam anfangen, mich wirklich mal in Behandlung zu geben, weil auch immer die Dosierung und die Art und Weise, wie behandelt werden muss, immer auch den Stadien angepasst wird. Also auch da wird es dann das nächste Mal mit einer größeren Dosis gearbeitet, bis hin zu intramuskulöre Spritzen. Also dann kriege ich das schön in den Popo reingejagt, was dann schon ein bisschen mehr weh tut. Ne? Und wenn ich das dann immer noch verhält, kann man am Syphilis auch aufgrund einer dritten Stadion auch zum Tod führen. Also das heißt, Syphilis wurde so ein bisschen als aussterbende Krankheit betitelt und so. Sie ist da, sie ist nach wie vor da und sie sollte einfach als, also als Mann, als Frau, sollte man einfach wachsam sein, wenn da irgendwas sich verändert, in die Behandlung gehen, weil wenn zeitig behandelt, dann ist es so, wie du sagst, sehr gut ausheilbar, sehr gut behandelbar, nicht zu lange warten.
Also wenn man sich wieder, sag ich mal, auch dafür schämen sollte, über den seinen Schatten springen oder ihren Schatten und doch zum Arzt gehen oder zur Ärztin.
Genau,
okay. Dann wäre ja für mich die nächste Frage, es gibt ja diese eine Erkrankung, ich weiß jetzt nicht, ob es, ist es Gonorrhoe, was auch Tripper ist? Okay, das habe ich mir gemerkt. Genau, was ist das denn für eine Erkrankung und wie kann ich die denn bekommen?
Ähnlich wie der Syphilis. Ne? Eine lange Zeit lang galt der Tripper immer noch so ein bisschen mehr im Bereich Männer, die Sex mit Männern hatten. Also da wurde Tripper öfter diagnostiziert, ist jetzt auch, gleicht sich ein bisschen an, gibt mehr fluide Sexualitäten, also dadurch ist das jetzt gar nicht mehr so nur auf Männer beschränkt. Beim Tripper ist es so, der unterscheidet sich nicht, also wird auch ähnlich behandelt, der ist nur eher schon da. Ne? Also das Schmerzen über die Harnröhre, wo ich mir den zuziehen kann, ist einfach eher da und ich habe einfach mehr eher Beschwerden dabei. Aber dann ist es genauso, wenn ich das bemerke, auf zur Behandlung und da an der Stelle dann einfach auch mit dem Breitbandantibiotika.
Also die Symptome sind wirklich so diese Schmerzen, die da auftreten. Ja. Kommt dann auch dann irgendwie über die Wunde Kruste, eine bestimmte Ausfluss.
Weniger. Der hat nicht so eine, keine äußeren Zeichen als solches. Es geht meistens über die Harnröhre und dadurch ist das Brennen an der Harnröhre noch ausgeprägter als beim Syphilis, weil das eigentlich der Weg ist, wie es in den Körper am einfachsten reinkommt. Wichtig ist bei beiden, Syphilis und Gonorrhoe, wenn anal, ne, wir gucken jetzt immer nur auf den Schwanz, wenn wir jetzt so umdrehen und sagen, wie ist es denn im Analbereich, da sind die Schmerzrezeptoren weniger ausgeprägt. Das heißt, auch da, wenn ich jetzt zu einem Test gehe, nie vergessen, wenn ich passiven, also aufnehmenden Analverkehr, auch dort einen Abstrich machen zu lassen. Das ist bei uns zum Beispiel auch möglich, dass die Leute sich hier selbstständig ein Stäbchen in den Po einführen und wir das auch mit ins Labor einführen, weil auch diese Stelle darf nicht vergessen werden.
Ja,
also
klar.
Wenn ich nie ficke, sondern nur gefickt werde und ich mache immer einen Test am Schwanz, werde ich nichts finden. Ne? Weil wenn ich es im Anusbereich habe, ist es da.
Wie macht sich das am Anus denn bemerkbar?
Ist schwierig. Also manche Menschen sagen, nässen, jucken irgendwie, aber sehr wenig. Ne? Okay. Also dann ist es wirklich so, das sind dann, ich will es nicht blöd formulieren, aber es sind dann eher Zufallstreffer.
Okay.
Okay.
Ja.
Weil es einfach mal mitgemacht wurde und dann wird es festgestellt.
Genau. Okay. Also wenn man zu unseren Kolleginnen vom Gesundheitsamt geht, fragen die genauso wie wir. Wer steckt was wann wo rein? Ne? Ja. Wenn man zu einer Ärztin aufs Dorf geht, ich will jetzt gar nicht die Ärztinnen auf dem Dorf diskreditieren, ne? Aber die fragen bei einem Mann selten nach Analverkehr. Dann wird das einfach nicht gemacht. Dann geben die eine Urinprobe ab und sind aber ihr ganzes Leben nur passiv gewesen. So, dann wird da nichts gefunden.
Ja.
Dieses Mitdenken oder dieses eigene Weiterdenken, dass es eben auch an der Stelle andere Sexualitäten gibt, das ist da ein bisschen weniger ausgeprägt.
Ja.
Leider.
Und bei Gonorrhoe beziehungsweise auch bei Syphilis ist dann nur das Kondom eigentlich so der prophylaktische Schutz oder gibt es da noch andere Sachen?
Kein Sex.
Ob man das? Gut. Ist auch eine Alternative.
Ja, das ist, sollte man ja nicht vergessen. Ne? Aber da ist auch, wie gesagt, das ist kein hundertprozentiger Schutz, aber wenn ich natürlich selber einen Syphilis an der Harnröhre habe und ein Kondom drüber ist, dann ist der Schutz schon sehr, sehr gut. Ne? Mhm. Wenn ich natürlich vorher miteinander viel rumspiele und Vorflüssigkeit an der Hand habe vom gegenseitigen Berühren der Schwänze, dann ist es halt einfach an der Stelle auch möglich schon zu erwerben. Mhm. Aber Kondom sollte in seiner Performance da nicht runtergeredet werden. Mhm. Das ist die Variante, die wir da nutzen können.
Und dann, das haben wir auch jetzt schon öfter gehört, es gibt ja nun auch Menschen, die sagen, okay, ich nehme doch die PrEP, ich brauche kein Kondom mehr.
Ja, ist leider ein Denkfehler, weil natürlich die PrEP wunderbar vor HIV, aber nicht vor anderen sexuell übertragbaren Infektionen steht. Es gibt wilde Dinge, Berlin ist ja bekannt für seine Wildheit. Es gibt immer wieder jetzt auch schon so kleine Experimente mit sogenannten Doxy-PrEPs, also das heißt, dass ich Antibiotika schon einnehme, um mich nicht mit mit Syphilis oder Gonorrhoe anzustecken, da schlagen natürlich alle Infektiologen die Hände über den Kopf zusammen und sagen, nehmt uns doch nicht die Breitbandantibiotika weg, indem ihr sie prophylaktisch einnehmt.
Schon vorher einnimmt,
So, aber das in Kreisen funktioniert das, die Leute machen das, weil sie einfach sagen, ist mir egal für den Zeitraum, der darüber hinaus, wo das hingeht und was das bedeutet, das wissen wir alle nicht, ne?
Und eine Frage noch, bevor du dann gleich wieder darfst, Toni. Hast du so das Gefühl, die, weil du jetzt gerade auch schon sagtest, Syphilis ist noch da, hast du das Gefühl, die STIs nehmen jetzt wieder zu oder werden doch irgendwie ein bisschen weniger oder ist das so in den letzten Jahren gleichbleibend gewesen? Jetzt zumindest, was du aus deiner Erfahrung von hier sagen kannst.
Also wir sind da jetzt ein bisschen schlechter in der Aussagefähigkeit. Wir testen seit einem halben Jahr hier auf die genannten Sachen. Das heißt, bei uns ist es natürlich erstmal alles ganz neu und ganz viel. Wir sind erstaunt. Wir haben im letzten Jahr 47 Mitteilungen gemacht von verschiedensten Sachen. Wir sagen, es ist da und wir testen anscheinend auch die richtigen Menschen. Auf der anderen Seite, wenn man es gesamtdeutschlandmäßig anschaut, könnte man eigentlich sagen, die sexuell übertragbaren Infektionen sind relativ gleichbleibend. HIV ist rückgängig.
Okay.
Rückgängig aufgrund dieser Sachen wie eben PrEP, PEP, Schutz durch Therapie. Das sind Sachen, die da sehr gut funktionieren.
Okay.
Die anderen Sachen sind halt einfach da. Manche haben ein bisschen vermutet, dass die STIs großartig nach oben gegangen sind, weil ja auf einmal alle PrEP machen, alle machen ohne Kondom. Hm. Ich bin da ein bisschen zurückhaltend und sage, die Leute, die vorher ohne Kondom gevögelt haben und sagen, ich will die PrEP haben, die haben vorher auch kein Kondom genommen und da wurden sie aber nicht regelmäßig getestet. Mhm. Jetzt habe ich die Leute, die halt regelmäßig Sex haben auf PrEP, die auch natürlich kein Kondom nehmen, also nicht alle, aber viele, und dann werde ich aber trotzdem getestet und dann werde ich auch mit meiner STI rausgefischt. Mhm. Die vorher rumgerannt sind mit der STI und vielleicht irgendwie einmal im Jahr rausgefuscht werden, werden jetzt zeitiger einfach detektiert.
Ja.
Okay. Mir fällt ja noch ein, Chlamydien.
Ja.
Und Chlamydien ist sowas, da kann ich mir gar nichts drunter vorstellen. Also ist es, was ist das denn jetzt genau? Weil ich, naja, ich sage immer so, Chlamydien, ja, ja, da ist dann eher schon so ein ganz leises,
gibt
ja,
was ist das? Aber was
und
ist das?
Ja. Genau, was ist das? Und genau, wie merke ich das denn halt auch?
Ah, das ist eine gute Frage. Chlamydien sind auch Bakterien, die ich mir auch über eine Schmierinfektion sehr einfach, also sind eine sehr, also von den genannten sind es die häufigst verbreiteste Infektionskrankheit. Wir wissen, dass wir bei Männern oft symptomfrei sind. Mhm. Also das heißt, die Leute haben nichts. Sie können ganz normal, sie haben keine Beschwerden oder irgendwas. In Deutschland wird bis, ich will jetzt nicht lügen, 25 oder 27 werden junge Frauen regelmäßig bei der Frauenärztin auch auf Chlamydien getestet, weil man altes Denken noch in der von sexuell aktiven Frauen in dem Zeitraum macht, weil dort ist die Unfruchtbarkeit einfach gegeben. Das heißt, wenn ich es nicht behandle, kann ich da eben auch großen Schaden nehmen. Bei Männern weiß man mittlerweile, solange es im heterosexuellen Kontakt ist, dass immer eine Partnerkontrolle da ist. Es gibt auch, habe ich mich letztens sehr gefreut, saß eine junge Frau da, hat gesagt, nee, Chlamydien habe ich gemacht. Dann habe ich gesagt, so war sie auch positiv. Und dann habe ich gesagt, naja, aber wo ist der Partner? Und dann wurde von der Frauenärztin sogar ein Testkit mit veranlasst für den Freund. Also dass die beide getestet waren, sehr schön. Darf man nämlich nicht vergessen, wir haben hier auch immer wieder homosexuelle Männer, die wir rausfischen mit Chlamydien. Da gibt es auch eine Diskussion, behandeln oder nicht, solange es symptomfrei ist, ob man dann sagt, Antibiotika, ja oder nein, weil die Ansteckungsgefahr, dass es wiederkommt, ist ziemlich hoch, ist man sich uneinig. Auch das ist eine Diskussion, die man gerade eben führt. Okay. Ja, also das heißt, wir fischen raus bei uns hier und die Leute wissen dann aber und können dann selber eine verantwortungsvolle in Abstimmung mit ihrer Behandlerin oder Behandler eben Entscheidung treffen.
Was sind denn die Symptome von Chlamydien?
Kann, also ich sag immer so, bei jungen Frauen oder bei Frauen allgemein ist es eher sowas wie eine Blasenentzündung. Ne? Also das ist so ein Unwohlsein, also jetzt nicht ganz so schlimm wie Brennen beim Ping, aber auch schon so irgendwie.
Irgendwas ist da so.
Genau, ja. Das wurde, habe ich jetzt auch schon zweimal, wo wir auch dann Chlamydien festgestellt haben, im Vorgespräch bei jungen Männern eben gehabt, die das auch berichtet haben. Okay. Also die sagen, ich habe so ein Ziehen in der Leiste, aber kein Ausfluss, gar nichts, irgendwie sehr diffus. Und das wurde dann einfach mit rausgefischt.
Denkt man ja auch nicht zuerst an Chlamydien.
Ja.
So, vielleicht habe ich mich irgendwo verkühlt.
Genau.
Okay. Für mich hat das immer nur mit dieser Unfruchtbarkeit wirklich eine Rolle gespielt und ich konnte dazu jetzt gar nichts weiter sagen.
Genau,
Behandlung, hast du ja gesagt, gerade schon Antibiotikum. Jetzt könnte ich ja ganz naiv sagen, okay, da kann ich ja ein Antibiotikum einfach schon vorher einnehmen, dann habe ich Syphilis abgedeckt, dann habe ich Gonorrhoe abgedeckt, dann habe ich Chlamydien abgedeckt. Was sagst du dazu, zu dieser Aussage? Weil wir haben das auch schon mal von jemandem gehört.
Ich würde immer bei einer Einnahme von Antibiotika, würde ich immer darauf hinweisen, dass es nur ärztlich kontrolliert war. Nicht umsonst ist es verschreibungspflichtiges Medikament. Na? Und es kann ja auch, so wie wir gerade gesagt haben, ein Ziehen in der Leiste muss ja nicht immer gleich eine Chlamydie, Syphilis oder Gonorrhoe sein. Da ist das ärztliche Gespräch eigentlich an der Stelle immer das, was oben drüber stehen sollte. Ne? Weil wenn es was anderes ist und ich behandle und behandle und behandle, dann kann es auch zu Problemen führen im Sinne von, vielleicht ist es auch was ganz Banales, wie ich kann zum Beispiel kein Penicillin vertragen als Beispiel. Und schon habe ich viel mehr Sorgen und viel mehr Probleme, als die eigentliche Behandlung machen würde.
Okay. Und wir haben jetzt so viel über das Testen auch schon gesprochen. Also man kann das ja bei euch in der AIDS-Hilfe machen. Man kann auch zur AIDS-Beratung der Stadt gehen, wo man wohnt. Und stellt sich so die Frage, wann sollte ich mich denn überhaupt testen? Also jetzt bei HIV hattest du es ja schon gesagt, so 6 bis 12 Wochen sollte man schon warten. Aber bei den anderen Infektionen, wie sieht's da so aus mit den Testzeiten?
Also wir sagen hier bei uns, wenn man die 12 Wochen, die man wartet, um mal hier bei uns diesen Point-of-Care-Test zu machen, durch hat, dann hat man die anderen Sachen auch mit drin. Ne? Wenn man jetzt zielgenau gehen will, auf den Syphilis sagt man so 10 Wochen, wenn jetzt keine Symptome auftreten, Gonorrhoe kann man ein bisschen eher testen. Aber wir sagen, wenn dann wirklich etwas ist und die Leute dann sagen, okay, ich will mich einmal durchchecken, dann ist es mit den 12 Wochen nichts verkehrt gemacht. Ne? Und wie gesagt, diese 6 Wochen, der Vorteil beim Gesundheitsamt als Beispiel, hat was damit zu tun, dass es ein Labortest ist, wo HIV-1 und Antigen eben gleichzeitig getestet wird und deswegen ist es ein bisschen früher und da müsste man die anderen Sachen halt einfach in Absprache machen, aber so grundsätzlich diese 12 Wochen, 10 bis 12 Wochen völlig ausreichend.
Okay, und jetzt so, wer deiner Meinung nach, wer sollte sich so testen? Okay, du kannst sagen, alle, die 6 haben, aber zum Beispiel jetzt monogame Paare, ich weiß nicht, die haben es jetzt in Anführungsstrichen nicht so nötig. Oder hältst du es auch sinnvoll, sich trotzdem auch als monogames Paar ab und zu mal zu testen?
Nein.
Hältst du nicht?
Nein.
Nicht also notwendig.
Ich bin da an der Stelle immer ein bisschen zurückhaltender, weil ich denke, wenn es, ne, man mögt mich dafür steinigen, aber wenn ich in meinem Leben es hinbekomme, einmal im Jahr, ne, wenn ich sexuell aktiv bin mit unterschiedlichen, ganz wichtiger Faktor, unterschiedlichen Menschen, dann finde ich das vollkommen ausreichend. Damit überprüfe ich mein eigenes Regime, wie safe verhalte ich mich, wie gut funktionieren meine eigenen Sicherheitsvorgaben und dann bin ich an der Stelle durch. Ich falle nicht tot um, wenn ich mich am 31.07. testen lasse und am 1. anstecken würde und dann erst im nächsten Jahr wieder teste, sondern ich habe da eine Routine drin, ich habe irgendwie ein gutes Gefühl, dass ich das, was ich tue, auch gut tue. Wenn ich natürlich zwischendurch Brennen beim Pinkeln habe oder mir läuft was aus dem Po und ich bin völlig irritiert, dann an der Stelle natürlich eher abklären lassen. Aber ansonsten finde ich sowas einmal im Jahr, das reicht vollkommen zu.
Gut, da haben wir unseren Test schon hinter uns gebracht. Letztes Jahr noch. Und
ihr habt ja immer so verschiedene Aktionen. Was ist so, sag ich mal, so eure größte Aktion, wo ihr sagt, da macht ihr wirklich sehr stark einfach nochmal auf die ganzen STIs aufmerksam? Habt ihr da irgendwie was? Ist das jetzt so vielleicht wirklich der Welt-AIDS-Tag, wo ihr sagt, okay, da hauen wir nochmal ganz viel Präsenz raus, dass auch wirklich alle mitbekommen, okay,
oder der CSD?
Oder der CSD, wann ist das für euch?
Beides. Ich würde aber was ganz anderes eigentlich gerne bewerben. Wir sind, und da bin ich auch so ein bisschen, das ist so ein kleines, so ein Wohlfühl-Ding, was wir gerne machen. Wir gehen auch in Szene-Lokalitäten und testen dort. Und ich finde, es ist toll zu sehen, dass zum Beispiel auch in Dresden der Leder- und Fetischclub sagt, wir geben unsere Räumlichkeiten zur Verfügung, kommt da zum Test. Das finde ich großartig, weil da hast du eine große Aufmerksamkeit, weil die Leute, die dort selbst die Zeit verbringen, die Publicity, also wir gehen dort, wo Sexualität stattfindet, hin und testen da. Das finde ich ist ein Zusammenbringen von einem guten, also es ist ein gutes Agreement. Ne? Mhm. Also fickt, habt Spaß. Ne? Wir kommen dann auch mal zurück zwischendurch, wenn ihr Bock habt. Wir checken auch. Ne? Und das ist halt einfach Ding. Nicht zu den regulären
Öffnungszeiten. Da geht das Licht dann an und dann können wir mal kurz einen Abstrich.
Sondern schon mit genügend Abstand und Fingerspitzengefühl. Aber sowas finde ich immer ganz toll. Wir waren vor 2 Jahren beim Voguing Bowl im Hygienemuseum gewesen als Beispiel. Und wenn wir zu solchen Sachen eingeladen werden, finde ich, das zeigt einmal, die Veranstalter haben das im Blick, ne, und auf der anderen Seite haben wir wirklich Menschen, die sexuell aktiv sind, auch vor uns.
Ist auch wichtig. Ich werde die wenigsten glaube ich, denken daran, okay, ich muss hingehen, aber dass sie auch zu den Leuten hinkommt, das vergessen vielleicht, oder da denken einige bestimmt gar nicht dran. So ging mir ja auch so letztes Jahr.
Genau, das war auf jeden Fall echt eine coole Aktion. Da waren wir ja auch mit dabei. Da haben wir uns auch ja testen lassen.
Ja.
Ihr seid so offen, Mensch. Das wollte ich damit nicht provozieren.
Nein, aber wir hätten es auch von vornherein so gesagt. Nee, und jetzt eine Frage noch so. Du bist ja nun schon jetzt eine ganze Zeit hier bei der AIDS-Hilfe. Hattest du mal so ein richtig für dich prägendes Erlebnis, wo du sagst, wow, wo du selbst dann erstmal, das klingt jetzt vielleicht blöd, schlucken musstest?
Ja. es ist natürlich, auch wenn das abgedroschen klingt, egal, ob ein reaktives Ergebnis von einem Syphilis oder ein reaktives Ergebnis von einem HIV-Test, es ist jedes Mal anders. Also ich bin nicht mal alleine nur darüber selbst ergriffen, dass die Menschen vor mir sitzen, aber ich kann es selber nie einschätzen. Also das heißt, es gibt Menschen, die sagen, ah ja, gut, habe ich mitgerechnet und gehen raus. Ne? Mhm. Und andere sitzen eine Stunde oder zwei Stunden mit mir zusammen hier und wir unterhalten uns. Und das ist etwas, das wäscht man nicht so einfach ab. Also man sitzt dann da und hört das mit an. Auf der anderen Seite bin ich extrem froh, dass wir das tun, weil dadurch ich auch immer diesen Satz, der erste Schritt ist getan, anfügen kann. Mhm. Es ist nicht mehr wie vor 20, 25 Jahren, wo es hieß, okay, wir kriegen das jetzt irgendwie alles hin, wir müssen jetzt Sachen regeln, sondern wir regeln jetzt die Zukunft. Wir regeln, dass die Menschen genauso alt werden wie Menschen, die kein HIV haben. Und das ist etwas, was mir hilft, ne? Und trotzdem ist es einfach eine Diagnose fürs Leben.
Ja. Und du sagst es ja schon, wenn du jetzt doch positiv bist, das Leben geht weiter und du wirst doch nicht alleine gelassen als positive Person. Genau. Du wirst an die Hand genommen.
Und das ist sehr schön.
Wenn du es möchtest.
Wenn du es möchtest, natürlich. Du zwingst dich jetzt keiner dazu. Ich nehme jetzt meine Hand, ich begleite dich.
Aber sonst ist dein Partner, der dann sehr perne dran sagt, jetzt komm mit.
Ja.
Es ist ja noch eine Hepatitis. Das hat man ja meistens nicht so auf dem Schirm. Hepatiten.
Ja.
Welche Hepatiten sind denn jetzt so, oder wo habt ihr denn euren Hauptaugenmerk drauf? Es gibt ja A, B, C und E. Jetzt kommt mal kurz der Krankenpfleger raus.
Da bin ich raus, ja.
Was legt ihr da euer Hauptaugenmerk?
B. Also für uns interessant im sexuellen Bereich ist B, weil einfach B im Prinzip auch Schmierinfektion. Das heißt, Lecken, Anuslecken, Rimming, allen drum und dran hat einfach da ein Übertragungsrisiko. Was wir immer empfehlen, natürlich immer, den Menschen müssen das auch wollen, aber ist eine Hepatitis A-B-Impfung. Ne? Wird von der Kasse auch, wenn man bereit dazu ist, sich zu outen als schwuler Mann, auch übernommen. Das heißt, da sagen wir, eine sinnvolle Beratung sollte dann auch ein Impfregime mit dabei haben, dass man das mit erwähnt, dann ist das Ding nämlich komplett raus, weil Hepatitis B kann man nichts machen. Hm. Ne? Also wenn du Krankenpfleger bist von deiner Grundausbildung, weißt du, es ist eine Begleitung, es ist Ruhen, die Menschen müssen warten, es ist langwierig und so eine Impfung ist, ich sag jetzt mal blöd, schnell gemacht. Ne? Mhm. Und dann braucht man nicht so genau aufpassen, wo man seine Zunge reinsteckt.
Und was gibt's da für Symptome? Weil ich meine
Abgeschlagenheit, Ruhe und im Prinzip diese ganzen Dinge, die bei Hepatitis ist, eine Leberentzündung als solches, wo man halt auch eine ganze Weile braucht, bis man wirklich versteht, dass es in dem Bereich ist und dann müsste man einfach gucken. Jetzt hat es geklingelt und wir müssen auch jetzt gleich einen Test machen.
Genau. Dementsprechend sind wir jetzt, glaube ich, gut informiert und wissen jetzt auf jeden Fall mehr als noch vor 3 Jahren. Wir danken dir auf jeden Fall sehr, dass du die Zeit gefunden hast.
Du hast uns sehr aufgeklärt.
Und ja, das war's für diese Woche. In der nächsten Woche hören wir uns dann wieder, nur wir beide.
Vielleicht nur noch ganz kurz, wenn Sie jetzt dich als persönlichen Berater haben möchten, wo müssen Sie sich hinwenden? Was ist eure Instagram-Seite oder Webseite? Ja. Hau noch raus.
AIDS-Hilfe Dresden als ein Wort ist Instagram. Da findet man es gut. AIDS-Hilfe-Dresden als unsere Webseite. Dort einfach die Kontaktdaten, Telefonnummer anrufen und dann einfach beim Gespräch sagen, hey, hier hätte gerne männlichen Berater, hätte gerne weiblichen Berater, wie auch immer. Kriegen wir alles hin, wenn es zeitliche Ressourcen da hat. Und ja. Gerne einfach melden.
Genau, macht das. Und wir danken fürs Zuhören und hören uns dann nächste Woche wieder.
Wie gewohnt.
Tschüss.
Macht's gut.
Tschüss.